Man muss sich quasi dessen annehmen und muss seine Leute so gut informieren und beraten, dass sie eine faire Chance haben, an die Töpfe ranzukommen. Nur den Topf zu kennen, reicht ja eben nicht.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, nur den Topf zu kennen alleine reicht nicht. Es geht auch darum, sich Informationen zu beschaffen, um ja Gelder zu generieren. Und hier geht es gerade mit Andreas Bartels um die ESF-Finanzierung. Die meisten von euch kennen das unter den Rückenwind-Projekten, wo sich natürlich auch vor, während und nach Corona die Frage stellt, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich damit weiter? Wie komme ich an die Gelder ran? Hier ist Andreas Bartels, glaube ich, einer der, ein richtig guter Ansprechpartner dafür. Da könnt ihr aber gleich nochmal reinhören. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode zur Finanzierung von sozialen Projekten. Ich freue mich ganz besonders, jetzt im Podcast am Mikrofon sozusagen, beziehungsweise hier im Zoom-Call, wir machen das jetzt gerade per Zoom, Andreas Bartels zu interviewen zu dürfen, mit ihm sprechen zu dürfen. Andreas wechselt seinen Bildschirmhintergrund, das könnt ihr jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, vom ESF-Logo, also dem Europäischen Sozialfonds, zur Europaflagge. Und vorher waren wir noch auf dem Markt und hatten ein paar Pfirsiche im Hintergrund und auch das römische Amphitheater, wenn ich das gesehen habe. Lieber Andreas, bevor ich da irgendwie weiter drauf einsteige, wer bist du, was machst du und was hast du mit Europa zu tun eigentlich?
Ja, erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit, Hendrik, dass ich hier ein bisschen berichten kann, was ich mache, was ich tue und warum Europa. Also, zu meinem Namen, ich heiße Andreas Bartels, bin seit über 20 Jahren in den europäischen Strukturfonds unterwegs, auf verschiedenen Ebenen. Ich habe selber Anträge gestellt, zum Beispiel im Europäischen Sozialfonds, aber auch in anderen großen Gemeinschaftsinitiativen. Bin dann weitergewandert über einen Gewerkschaftsträger zur Diakonie, von da aus zum AWO-Bundesverband nach Berlin, habe dort 10 Jahre lang Referententätigkeit für Europa gemacht und habe da eigentlich schwerpunktmäßig auf der Bundesebene für die Verbände gearbeitet, für alle Wohlfahrtsverbände, um ESF an die Wohlfahrtspflege heranzubringen. Und in meiner jetzigen Position, also ich habe dann zwischendrin auch mal eine Regiestelle aufgebaut und ich sitze jetzt im Begleitausschuss für die Verbände, für den Europäischen Sozialfonds und für den Europäischen Hilfsfonds und versuche da im Augenblick die Geschicke für die Projekte so zu lenken, dass die keinen Schaden nehmen an den Auswirkungen der Corona-Pandemie, sondern einigermaßen vernünftig durchsteuern können. Das ist im Augenblick so der Schwerpunkt, wo ich unterwegs bin.
Magst du einmal kurz erklären für Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, was ist der ESF, also der Europäische Sozialfonds? Also was macht ihr genau da in dem Kontext? Was ist der Hintergrund? Vielleicht ganz kurz als groben Rahmen.
Ja, mache ich gern. Vielleicht einfach, dass ich kurz sage, ich bin vor 3-4 Jahren zum 60-jährigen Jubiläum des ESF auf Malta gewesen. So alt ist das schon, das Ding. Das heißt, mit Gründung der Europäischen Union hat man festgestellt, dass die Regionen Europas unterschiedlich wirtschaftlich ticken. Und der ESF ist ein Teil der sogenannten Kohäsionspolitik und man bemüht sich, über Zentraleuropa für die Region den Ausgleich hinzukriegen, sowohl wirtschaftlich, aber auch sozial. Das ist der Hintergrund des ESF. Und seit diesen über 60 Jahren arbeitet er dafür, also Schwerpunkt Arbeitsmarkt, Beschäftigungspolitik, aber auch für ausgegrenzte und benachteiligte Menschen.
Und konkret stellt ihr Gelder zur Verfügung für bestimmte Themenbereiche, die dann Projekte und Projektumsetzung und so weiter ermöglichen, oder?
Ja, man kann ja mal als Beispiel nehmen, also es gibt im ESF in Gesamteuropa im Fokus für die nächste Runde ungefähr 100 Milliarden Euro. Und diese 100 Milliarden Euro werden auf die Mitgliedsländer quotenmäßig verteilt. Da guckt man nach der Wirtschaftskraft des einzelnen Landes, jeweils in den Regionen und nach natürlich der Bevölkerungsdichte, die man hat. Und so hat Deutschland zum Beispiel aus diesem Bereich dieser 100 Milliarden wird Deutschland ungefähr 15, 16 Milliarden Euro erhalten und die verteilen sich jetzt auf diese sogenannten Kohäsionsfonds. Da ist einer ein sogenannter Regionalfonds und ich stehe eben mehr für den Europäischen Sozialfonds, gekürzt ESF. Und wir haben für die neue Runde den Schwerpunkt, dass wir das soziale Europa voranbringen wollen. Das heißt, wir kümmern uns mit den Programmen vor allen Dingen um die Menschen, die bisher aus den Förderprogrammen so ein bisschen rausgeflogen sind. Das sind vor allen Dingen in Zukunft, wie immer, wir es vorher auch schon hatten, geflüchtete Menschen mit Migrationshintergrund. Bei uns in Deutschland Menschen, die eben geringfügig nur qualifiziert sind, Alleinerziehende. Und auch als neuer Fokus hat man so ein bisschen das Thema ältere Menschen gesehen, weil die Babyboomer, die kommen am Horizont und die werden in Zukunft mehr werden. Und man muss versuchen, diese Gruppe zu integrieren und so lange wie möglich im gesellschaftlichen Prozess zu halten. Das sind so die Herausforderungen, mit denen wir unterwegs sind. Und wir wollen verteilen für die Zukunft, das heißt wir, das heißt Ministerien und Partner, alle, die darum arbeiten, ungefähr 2,3 Milliarden Euro, die für die nächste Förderperiode vor Corona bereitgestellt worden ist, virtuell, weil sie noch nicht verabschiedet ist. Aber wir haben ja jetzt völlig neue Voraussetzungen und wir erwarten jetzt auch einen neuen Haushalt und erst dann kann man sehen, wie in Zukunft die Kohäsions- und Strukturpolitik aussehen wird. Mhm.
Ja, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Corona rüttelt ja irgendwie alles durch, gerade was irgendwie Finanzen auch betrifft, Hilfspakete, die auf den Weg gebracht werden. Ja, also einmal die Soforthilfe für kleine mittelständische Unternehmen und so weiter und so weiter, das auf europäischer Ebene natürlich nochmal mit ganz anderen Diskussionen auch versehen, ja. Also wer dafür was dann sozusagen einstehen in diesem ganzen Kontext. Aber meine Frage an dich dabei, wie schaust du jetzt auf die Zukunft? Also wird das Geld da bleiben? Wird das anders verteilt werden? Ich habe manchmal so den Eindruck, ich stelle mir immer die Frage, wo kommt das Geld überhaupt her, was da gerade irgendwie so verteilt wird? Und das ist so ein bisschen, weiß nicht, wie ist dein Eindruck dazu für die Zukunft?
Ja, ich will es vielleicht doch nochmal eben auseinanderteilen. Zukunft kommt, aber Gegenwart ist ja auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Wir haben zurzeit eben wirklich mit den Projektfinanzierungen dahingehend Probleme, wenn Projekte auf einmal nicht mehr arbeiten können, weil sie nicht mehr in Präsenz sind. Mhm. Und dann können sie sich teilweise nicht mehr richtig finanzieren, weil sie eben auf bestimmte Kofinanzierungselemente angewiesen sind. Das probieren wir und versuchen wir gerade so hinzubekommen, was auch dankenswerterweise mit Hilfe der Verwaltungsbehörden sehr gut funktioniert, weil die da sehr auf der Seite der Projektträger unterwegs sind, dass uns die Projekte nicht wegsterben. Denn dahinter hängen ja Mitarbeiter, Zielgruppen etc. Das wollen wir versuchen zu stabilisieren. Und dann kommt natürlich am Horizont die Zukunft. Die Zukunft, die ja eigentlich am 01.01.2021 beginnen sollte für die neue Förderperiode, man aber jetzt schon sagen kann, dass wir das gar nicht einhalten können. Mhm. Wir erwarten jetzt erstmal einen neuen mittelfristigen Finanzplan. Den wird die Kommission jetzt irgendwann Mitte Mai, also in den nächsten Tagen wird da was kommen. Und das wird eine Mischung sein aus dem, was wir jetzt haben und dem, was noch kommt. Da wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großes Konjunkturpaket aufgelegt werden, weil das Thema Arbeit und Beschäftigung wird nach Corona eins der Herausforderungen für Gesamteuropa sein, auch für Deutschland, sodass ich davon ausgehe, dass wir eine Mischung der jetzigen Ideen und der Zukunft bekommen und möglicherweise auch leichte Kürzungen in den Programmen, die vorgesehen sind, dass man sich von manches in Häkchen trennen muss, weil das Thema Beschäftigung und Arbeit in den Vordergrund rückt. Also wir müssen die Geschichte da leider ein bisschen neu schreiben. Was heißt leider? Das kommt einfach so und ist so. Und die Frage, woher kommt das Geld? Ich glaube, diese Frage sollte man gar nicht mehr stellen. Wir werden uns massiv verschulden, alle, wie wir da sind und in den nächsten Jahren und wahrscheinlich sogar Jahrzehnten daran arbeiten, das wieder runterzufahren. Und das heißt, wir beide wahrscheinlich werden es alles gar nicht schaffen, aber die nach uns kommen, denen hinterlassen wir noch ein ordentliches Paket, verbunden mit der Hoffnung, dass sie da nicht nochmal durch müssen.
Ja, ich meine, das sind sozusagen zwei Themen, die bei mir anknüpfen. Auf der einen Seite natürlich diese Frage der Kinder und wer zahlt für den ganzen Spaß, weil da natürlich, also wir haben auf der einen Seite die Klimakatastrophe als große globale Krise, die auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Jetzt Corona dazu als zweite große Krise, die wieder auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, zumindest finanziell, wo ich einige, sagen wir mal, Fragezeichen zu habe, wie das perspektivisch genau aussehen soll oder ob man da nicht nochmal ganz neu nachdenken soll. Inhaltlich, zurück zu ESF, spannend der Bezug zu Arbeit und Beschäftigung, was du ja angesprochen hast. Ich meine, wir haben zumindest in Deutschland, ja, das ist natürlich auch eine sehr lokale Perspektive, aber zumindest in Deutschland noch keine Verhältnisse wie in Amerika. Das wird in anderen europäischen Ländern aber anders aussehen. Also das ist natürlich ja in Italien oder Frankreich oder sowas, die noch viel härteren Lockdown auch hatten bisher und sowieso schon irgendwie nicht ganz so stabil aufgestellt waren, nochmal andere Herausforderungen bieten. Wo siehst du dafür, sagen wir mal, Projektträger, um das konkret zu machen? Also was weiß ich, bin jetzt soziale Einrichtung und wo siehst du da konkrete Anknüpfungspunkte? Vorher Themen, die da waren, die jetzt wegbrechen, hast du angesprochen, in Richtung Arbeit und Beschäftigung. Wie würdest du das ausgestalten?
Also ich glaube, man muss die Themen etwas weiter zusammenfassen. Ich sage mal, für uns, die Sozialwirtschaft, Wohlfahrtspflege, wir haben ja im Endeffekt immer mit zwei Seiten der Medaille zu tun gehabt. Zum einen gucken wir auf unsere Beschäftigten, was werden deren Herausforderungen sein. Vor Corona haben wir identifiziert Digitalisierung, welche Möglichkeiten eröffnen sich da. Nach Corona bleibt das Thema erhalten? Antwort ja. Die Frage ist, in welchem Umfang? Da sind Gelder eingestellt worden, wird man auf dem Niveau das machen können? Können wir heute nicht beantworten, aber das Thema ist da. Die benachteiligten Gruppen wie Obdachlose und Zugewanderte aus anderen EU-Staaten nach Deutschland, wird das aufhören nach Corona? Nein, im Gegenteil. Sie werden wahrscheinlich mehr werden und dann sind schon mehr geworden. Das heißt, auch in dem Bereich wird man aller Voraussicht nach, wenn nicht national, dann die europäischen Gelder nehmen, um zu versuchen, modellhaft aufzubauen und damit Strukturen gegenzusteuern. Der Bereich der Älteren, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die werden auch bleiben. Das ist eine Risikogruppe, aber diese Risikogruppe wird ja danach sowohl coronamäßig erhalten bleiben, aber auch demografisch erhalten bleiben. Und auch da wird man sich Gedanken machen müssen, wie man die halten kann, sei es im Arbeitsprozess oder auch zumindest in der gesellschaftlichen Teilhabe, dass die Kosten, die sie hoffentlich nicht verursachen, so gering als möglich bleiben. So, diese Gruppen, das wird bleiben. Wo man bündeln wird, ist bei dem ganzen Themenfeld, ich sag mal, ne, so Integration von Geflüchteten, geduldeten Migrationsmenschen. Wie kriegt man das unter einen Hut? Kann man da vielleicht die ganzen Themenfelder in einem großen Programm verpacken und sie nicht so zerstückeln? Und müsste man da nicht vielleicht sogar noch einen Schnaps oben drauf legen, dass man da noch ein bisschen Geld mehr reinsteckt, weil diese Gruppen haben wir und wir werden sie noch dringender als bisher an den Arbeitsmarkt heranführen müssen, wenn wir sie gesellschaftlich nicht verlieren wollen. Programme, die vielleicht weggehen in Häkchen, wo es vielleicht nicht ganz so brennend wird, sind vielleicht Themenfelder wie: stellen wir Darlehen bereit für bestimmte Gruppen, die neue Ideen ausprobieren wollen. Vielleicht ist das nicht unbedingt ESF, sondern es ist vielleicht wirklich national, dass wir die Gelder so bündeln, ne, dass Europa an einem Strang zieht in allen Ländern. Darum wird es ja gehen. Das heißt, der ESF, der bei uns für Themenfelder eingesetzt wird, sollte in anderen ja genauso eingesetzt werden. Und wenn man über die Grenzen rüberguckt, hätte ich jetzt fast gesagt, über die offenen oder geschlossenen, dann sieht man das sowohl in Frankreich oder Italien, wo auch immer wir hingucken, werden ja diese benachteiligten Gruppen genauso weiter existieren und auch wieder mehr werden. Also vielleicht den Fokus darauf legen und eher aus dem anderen Pott, wo das Konjunkturpaket anfängt zu greifen, mehr Gelder rauszuholen, die man eben in die Heranführung an Arbeitsmarkt und Beschäftigung nutzt. Vielleicht ist das die Lösung oder der Königsweg. Wir werden das sehen. Aber ich sag mal, es werden nicht alle Themenfelder vor Corona einfach vorbei sein, sondern im Gegenteil. Ich sehe eher bei bestimmten sozialen Verwerfungen, dass bestimmte Zielgruppen noch stärker in den Fokus reinrücken, weil sie einfach noch mehr da sind.
Also sehe ich genauso. Ja, ich bin mir bei der Arbeitsmarktfrage, sagen wir mal, wenn man den Arbeitsmarkt auf soziale Organisationen betrachtet, wo wir ja sowieso schon auch einen großen Fachkräftemangel hatten, ja, da bin ich mir, also sagen wir mal, ein bisschen unsicher vielleicht, wie das in die Zukunft weitergeht. Also ob der Bereich, unser Arbeitsbereich, für das diese Rückenwindprojekte ja auch zuständig waren, ob der tatsächlich an Attraktivität gewinnt und man dann sagen könnte, okay, es gibt sozusagen den Wechsel von anderen Branchen, die jetzt schon und in Zukunft schwieriger dastehen, in die Sozialbranche, wo man natürlich sagen kann, ja, mal ebenso wird man kein Erzieher oder Sozialarbeiter oder Pflegekraft oder sonst irgendwas. Also auch da hat es natürlich einen Vorlauf, den wir nicht so einfach aufgreifen werden. Aber wie siehst du das da? Also sagen wir mal unseren eigenen Arbeitsmarkt. Hast du da einen Einblick oder einen Blick drauf?
Naja, man kann das so, ja, also ich sag mal, es hängt entscheidend davon ab, wie schnell sich die Wirtschaft bei uns wieder erholt. Mhm. Und man kann davon ausgehen, muss man vorsichtig formulieren, dass wenn Deutschland irgendwann doch aus diesen engen Grenzen herauskommen kann, dass relativ viele auch an den Arbeitsmarkt zurückgeführt werden können. Denn wir haben ja durch die Auffangstation, sage ich mal, Kurzarbeitergeld, haben wir viele erstmal versucht, so zu parken, dass sie nicht gleich alles verlieren und ihren Arbeitsplatz auch nicht gleich verlieren. Und natürlich stirbt die Hoffnung wie immer zuletzt, aber da könnte ich mir vorstellen, dass viele Arbeitsplätze doch erhalten bleiben können, aber wird natürlich auch Verlierer geben. Und da ist eben die Frage, werden die jetzt für die Sozialwirtschaft interessant? Jo, als Arbeitskräfte bestimmt, aber nicht unter den gängigen jetzigen Bedingungen, die wir haben. Mhm. Die müssten sich gleich mitverändern. Dann könnte da was passieren. Und Corona hat vielleicht so ein bisschen den Schub für die Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen gebracht, weil ohne sie wäre ja nicht viel gegangen, muss man ja ganz fairerweise sagen, ohne die Pflegekraft und ohne die Altenpflegehelferin oder Altenpfleger, die unterwegs sind, wäre vieles richtig kaputt gegangen. Ja, also insofern wird man da die Chance in Häkchen haben und nutzen können, dass man zeigt, dass das wichtige Positionen sind, die man auch halten will, und da muss Politik sich eben auch outen.
Naja, das Stichwort Systemrelevanz, ja, die irgendwie was genau. Zeit in den Medien herumwabert. Aber also ich arbeite ja noch auf der anderen Seite an der Hochschule, was dann wiederum viel mit Ausbildung und Bildung sozusagen für diesen Sozialbereich zu tun hat, wo ich mir dann halt irgendwie die Frage stelle, ja, okay, da dauert es halt eben auch, die Leute reinzubringen in diesen Bereich. Also da habe ich dann auch immer das Gefühl, das, was du gerade schon angesprochen hast, so einen neuen Schub reinzubringen. Die Frage, welche Art und Weise von Ausbildung bräuchten wir? Aber ich glaube, das ist ein eigenes, separates Thema. Spannend das Thema dann, wie gelingt denn Finanzierung sozialer Arbeit oder sozialer Projekte in Zukunft? Also wird das weiter auf, sagen wir mal, der Projektfinanzierung, so wie das jetzt im ESF angelegt ist, oder siehst du auch Alternativen dazu? Weil dazu mache ich mir auch manchmal Gedanken, sage, Projektfinanzierung hat natürlich auch immer dieses Problem, dass Projekte irgendwann vorbei sein müssen.
Ja. Also man wird sich mal genauer angucken müssen, ob man nicht bestimmte Arbeitsbereiche in eine, sagen wir mal, kontinuierlichere Finanzierung reinbekommt. Mhm. Ich will mal ein Beispiel nennen, was wir ja jetzt durch den Hilfsfonds, der ja neu ist für uns, wo wir Menschen, die wohnungslos sind oder geworden sind, und die EU-Binnenmigration versuchen, Strukturen aufzubauen, damit die in den Bestand kommen. Das müsste ein Anliegen eben von allen sein, wo diese Menschen verstärkt auftauchen. Das heißt, wo Bedarf ist, sollte es ins Regelangebot kommen und man nicht davon abhängig machen, ob Europa das Portemonnaie nochmal aufmacht, ja oder nein. Das ist nur in diesen Zeiten jetzt hoch schwierig durchzusetzen, weil Kommunen einfach auch klamm sind und nicht zahlen können und sehr froh sind, dass sie diese Möglichkeit nutzen können, was die Projektfinanzierung anbetrifft. Aber man wird sich genau diese Frage stellen müssen, was gehört in den Kern und was geht oben drüber, wo wir experimentieren und ausprobieren. Projekte sind dazu da, Dinge auszuprobieren, zu testen, zu verwerfen oder sie so fortzuführen, dass sie ins Regelangebot reinkommen können. So sollte man es verstehen. Es hat sich leider ein bisschen verselbstständigt, dass auch das, was ins Regelangebot gehört, überwiegend über Projekte finanziert wird. Und wenn die wegbrechen, ist das Angebot weg und damit eigentlich das eigentliche Regelangebot. Also diese Diskussion sollte man verstärkter führen, denn, das ist auch klar, irgendwann muss ja auch gezahlt werden. Und man wird auf Dauer dieses Füllhorn, auch was Projektfinanzierung anbetrifft, ja so nicht weiter aufrechterhalten können. Also muss man sich ganz kluge Gedanken machen, wo gehe ich mit Projektförderung rein und wo packe ich das ins Regelangebot und wo muss ich möglicherweise auch sagen, wir können es nicht mehr finanzieren, wir müssen es im Augenblick einfach lassen. Auch das kann ja passieren.
Ja, ich meine, das ist auch gerade im Sozialkontext, finde ich, eine spannende Frage, welche toten Pferde sozusagen werden geritten, die man einfach auch mal irgendwie weglassen kann, um dann zu sagen, wir konzentrieren uns mit unseren Mitteln auf andere Bereiche.
Ja, also damit sprichst du ja schon was an. Ich meine, das kann man ja am Beispiel der Digitalisierung jetzt gut sehen. Wir haben es jetzt im Rahmen der Diakonie zum Beispiel auch schon diskutiert. Was wird bleiben nach Corona? Sicherlich werden bestimmte Instrumente bleiben, wie auch das, was wir hier gerade nutzen, um etwas mehr Flexibilität zu haben, nicht überall mehr hinfahren zu müssen, um Unterkunft und Reisekosten zu produzieren. Damit kann man auch schon sehen, an welchen Arbeitsbereichen wir knabbern. Also da kommt dann eben die ganze Hotellerie und auch die Fahrerei unter Druck, wie jetzt ja auch schon die Luftfahrt unter Druck ist und so weiter. Das heißt, da wird man sich Gedanken machen müssen, wo man bestimmte Einspareffekte hat und umsteuert. Das wird kommen, da bin ich mir relativ sicher. Wir werden das nicht so weitermachen können wie bisher. Ich sag mal so, wenn ich immer 2-3 Mal im Jahr nach Brüssel gefahren bin auf Meetings, kann man sich wahrscheinlich 2 davon schenken und macht nur noch 1. Und der Rest geht eben virtuell. Weil wir gemerkt haben, es funktioniert. Ja, das ist zwar auch eine Erkenntnis, die wir jetzt gewonnen haben über diese Pandemie. Man hätte sie auch schon vorher bekommen können. Aber da waren eben doch so die liebgewonnenen alltäglichen Nettigkeiten, die man gemacht hat. Und die wird man loslassen müssen. Ja, so wird es kommen. Ja,
ja, glaube ich auch. Also da ist wirklich so die Frage, was kommt dann oder was fällt dann weg? Und ich meine, ich mache mir da Gedanken zu aus dieser Weiterbildungsperspektive an der Hochschule, wo wir auch sagen, okay, Teile davon kann man definitiv gut online anbieten und dann trifft man sich wieder. Und das ist ja genau das, was du ansprichst dabei. Was kann man über Digitalisierung dann auch sozusagen an Einsparungen ermöglichen? Auf der anderen Seite dann aber eben auch die analogen Treffen dadurch wieder deutlich bedeutungsvoller vielleicht auch.
Genau, und attraktiver gestalten.
Genau, attraktiver zu gestalten.
Das werden sie dann, weil man sich nicht so häufig trifft, aber wenn man sich trifft, dann auch richtig.
Dann auch richtig, genau. Ja. Wenn du jetzt eine soziale Einrichtung wärst, wo kannst du dich informieren? Beziehungsweise welche Tipps, Hinweise, Links und Infos hast du, wo sich Einrichtungen informieren können? Wie geht es weiter mit der Finanzierung? Wo können sie sich hinwenden? Hast du da Ideen?
Ja, also wenn man das will, ich meine, die zentrale Informationsquelle, die ich immer anbiete, ist www.esf.de. Okay, da ist der gesamte Bund drauf und da sind alle Länder mit drauf. Das heißt, wer in seinem Bundesland dann meinetwegen unterwegs sein will, du bist ja Richtung Baden-Württemberg, ist das ja bei euch, ne? Auch darüber würde der Link aufgerufen, da würde man die Seite von Baden-Württemberg sehen und kann sich da informieren. Und was sie alle gemacht haben, und das ist wirklich sehr gut, dass sie aktuell Informationen vorhalten, was sie im Rahmen der Corona-Krise jetzt gerade dann eben aktuell machen, werden noch Programme aufgelegt, wird umgeschichtet, wenn Projekte Probleme haben, wohin können sie sich wenden. Das wird da eigentlich gut dargestellt. Das kann ich immer als Eingangsseite sehr gut empfehlen.
Gibt es noch einen Geheimtipp? Wenn ich dich schon am Apparat habe, also was muss ich als soziale Einrichtung tun, um unbedingt Gelder zu bekommen für die nächsten Projekte?
Also was man tun sollte, ich will das mal so formulieren. Also jeder Verband hat ja eine Dachorganisation und wenn das Dach stark ist und hat seine richtigen Leute am richtigen Ort, um an die Informationen zu kommen, wir füttern die ja damit, weil ich sitze ja im Begleitausschuss, das heißt, alle Verbände bekommen alle Informationen. Wenn man in einer Organisation X, einer Gliederung ist, dann sollte man seinen Bundesverband so vorantreiben und den auch so befragen, dass er in der Lage ist, zügig und gut die Informationen runterzugeben. Also ich sage mal so ein Beispiel, wir machen jetzt Webinare zu bestimmten Programmeinheiten. Dazu haben wir jetzt die Verbände auch eingeladen, dann kommen die Informationen und dann können doch die Verbände mit diesen Informationen selber Multiplikatorenaktivitäten gestalten, weil wir erzählen ja kein Hexenwerk. Das ist ja das, was dann bekannt ist. Man muss sich quasi dessen annehmen und muss seine Leute so gut informieren und beraten, dass sie eine faire Chance haben, an die Töpfe ranzukommen. Nur den Topf zu kennen, reicht ja eben nicht.
Ja.
Also das ist die Arbeit, die Verbände leisten müssen.
Ja, und ich glaube, da gibt es ja einige Verbände, die das sehr, sehr gut tun und dann eben auch auf, sagen wir mal, den regionaleren Ebenen das auch gut tun. Aber da genau hinzugucken, zu sagen, wie kriegen wir die Informationen, wie können wir die Informationen weitergeben, ich glaube, das ist ein wirklich relevanter Aspekt. Wir sind bei einer halben Stunde angekommen. Das war ein sehr kompaktes, aber, glaube ich, hochgradig inhaltlich spannendes Gespräch für Einrichtungen, für soziale Träger. Gibt es noch was, wo du sagen würdest, da lohnt es sich nochmal hinzugucken, das könnte nochmal spannend werden?
Ja, wo lohnt es sich hinzugucken, ist auf jeden Fall, was ich ja gesagt habe, jetzt Mitte des Monats mal genauer verfolgen, wenn die Europäische Kommission, Frau von der Leyen, wenn sie den neuen Finanzplan vorstellt für die nächste Planungsperiode, genau reinhören, was haben Sie davor? Gibt es wirklich graduelle Veränderungen oder nimmt Europa die Aufgabe an, wirtschaftlich und sozial gegenzusteuern. Beides muss sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf man sich gerne auch mit in Häkchen ein bisschen Widerspruch und auch Widerstand einbringen.
Ja, das hat ja bei dem Rettungsschirm hier in Deutschland schon sehr gut funktioniert, wo am Anfang auch die Sozialen nicht wirklich drunter waren und es dann über die Kooperation und das Zusammentun der Verbände gelungen ist, da wirklich nochmal auch nachzusteuern und das eben auf europäischer Ebene genauso zu tun. Ja, und da wirklich die Macht zu zeigen und auch laut zu sein für das Soziale, was ja ein hochgradig relevanter Aspekt ist. Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank für die halbe Stunde, die sehr spannend und schön war. Ich freue mich, dich irgendwann wiederzusehen in Berlin oder in Potsdam. Da haben wir uns beim letzten Mal getroffen. Genau, war schön. Herzlichen Dank.
Also man sieht sich bestimmt wieder, Hendrik. Ich sage mal auch vielen Dank Richtung Süden der Republik. Und man sieht sich.
Danke. Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ja, gefühlt kann es helfen, diese Folge zweimal zu hören, weil ich glaube, dass der Andreas euch ganz viele Informationen gibt zu Themenbereichen, zu spezifischen Feldern, wo aus Perspektive der Europäischen Union jetzt beziehungsweise ja zukünftig dann mit Finanzierung zu rechnen ist. Ich finde persönlich ganz besonders spannend den Bereich der Arbeit und Beschäftigung mit solchen Fragen wie, ja, wie kann man denn da vielleicht auch mal neu oder auch alternativ drüber nachdenken, neue Projekte aufzusetzen, die sich mit Menschen und Arbeit beschäftigen, also aus der Arbeitslosigkeit heraus oder ja auch Projekte, die sozusagen auf die Bildung und Ausbildung in diesem ganzen Kontext setzen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe nur den kleinen Hinweis dazu, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich diesen Podcast unterstützen. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr einen kleinen Link auf mein PayPal-Konto, da könnt ihr gerne 2-3 Euro dalassen, um dieses Projekt auch weiter laufen zu lassen. Und wenn ihr Menschen kennt, die ihr gerne mal hierher hören würdet, dann freue ich mich natürlich über eine kurze Mail an he@idquadrat.org. Auch diese Mailadresse ist verlinkt. Jetzt macht's gut. Bis dahin viel Spaß beim Bügeln, beim Fahrradfahren, beim Rumsitzen. Ciao, ciao.